Dann legen wir los. Hallo zu Gruppentheorie 2. Es wird auch Gruppentheorie 3 geben und ich mache nachher so ein paar Trailer in die Richtung. Was haben wir vor? Heute machen wir erstmal ein bisschen länger Vorlesungen als sonst und wir machen da Pausen und so. Die im Teil 1 dabei waren, die kennen das. Das besprechen wir gleich, wie genau wir das machen. Und jetzt habe ich eine erste Frage. Es gibt nämlich so ein bisschen Orga-Kram zu besprechen für die Übungen. Wer muss nachher weg nach dem Vorlesungsteil? Direkt? Niemand. Okay, das heißt, wir können auch einfach später den Übungskram besprechen. Wäre toll, wenn alle da bleiben, auch die, die das nur zum Spaß machen und die Übung eigentlich nicht machen wollen. Denn es gibt in den Übungen einen Teil, bei dem ich mir wünschen würde, dass da sich alle beteiligen, auch die, die das dann nur zum Spaß machen. Das erkläre ich dann nachher. Ja, was machen wir? Die Vorlesung ist noch nicht fertig geschrieben. Sie entsteht noch. Und da kommt haufenweise Zeug für, über das ich noch nie vorgelesen habe. Oder jedenfalls noch nie so. Und deswegen ist das spannend auch für mich. Wir beginnen heute mit Wiederholung und mit Auffrischung, beziehungsweise wir unterfüttern ein paar Begriffe nochmal mit mehr Beispielen und bringen uns so ein bisschen auf den Stand. Wer hat was wo aufgeschnappt? Wer hat mal seine Gruppentheorie gehört oder Darstellungstheorie oder noch nie oder alles? Hier sitzen ja wirklich alle Menschen von bis. Das ist Kapitel 1. Dann gibt es ein Kapitel 2, wo wir ganz viel Gruppenoperationen machen und da mehr kennenlernen als das, was man bei mir in der Algebra oder Gruppentheorie 1 gehört hat. Da passieren spannende Dinge. Dann kommt Kapitel 3 im Kapitel, Moment, 3 lernen wir die Suzuki-Gruppen kennen. Denn ich dachte, ich möchte Ihnen mindestens eine Serie von nicht-arischen einfachen Gruppen näher bringen. Und die Suzuki-Gruppen haben sich ja irgendwie angeboten. Wir werden auch über projektive, spezielle, lineare Gruppen sprechen, aber das wird in Form eines Projekts passieren. Und die Suzuki-Gruppen, die gucken wir uns ein bisschen aus historischer Perspektive an, schauen, wie die gebastelt wurden. Wir gucken sie uns auch mit Gerd an. Ja, das wird Spaß machen. Dann kommt Kapitel 4. In Kapitel 4 schauen wir uns ein paar sporadische Gruppen an. Und da mache ich es auch wieder so. Viele historische Hinweise, bisschen Zeug mit Gerd und wir konstruieren aber wirklich was. Wir gucken uns mindestens eine sporadische Gruppe, und zwar eine recht alte, sehr genau an. Und konstruieren da Zeug drumherum. Das wird auch witzig. Dann kommt Kapitel 5. Das heißt momentan Werkzeuge, da war ich nicht so besonders kreativ. Es gibt so ein paar Methoden, die wir später brauchen und die wir noch nicht entwickelt haben, weder in der Algebra noch in der Gruppentheorie 1. Dazu gehört sowas wie Verlagerung oder auch Transfer genannt. Da werden wir ein bisschen was machen. Die Methoden kommen uns dann bestimmt teilweise bekannt vor, aber wir haben die so noch nicht gesehen. Und das ist ziemlich technisch und ziemlich tüdelig. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist es danach nur noch schön. Denn dann kommt Kapitel 6, wahrscheinlich das letzte Kapitel, das heißt Klassifikationsresultate. Und was ich mir vorstelle, und ich habe meine Meinung jetzt schon mehrmals geändert, deswegen kann ich keine Garantie. Aber was ich mir vorstelle ist, dass wir darüber reden, wie die Zweistruktur einer Gruppe die Struktur der ganzen Gruppe beeinflusst. Insbesondere möchte ich dann solche Sachen mit Ihnen besprechen wie: Wenn die Zweistruktur der Gruppe so ist und wenn die Gruppe einfach und nicht arbeitet ist, dann wissen wir, was die Gruppe ist. Denn das war das, was jahrelang die Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen getrieben hat, diese Art von Denken. Und ein bisschen was davon würde ich Ihnen gerne zeigen. Und ich hatte verschiedene Ideen, was ich dann nehmen könnte und habe dann am Ende mich für etwas entschieden, was auf ziemlich viel Kram aufbaut, den wir in Gruppentheorie 1 gemacht haben und was deswegen hoffentlich ganz dankbar ist, nach dem Motto, oh stimmt, das haben wir gemacht, oh ja, hier, Teil der Fremdoperation, oh ja, hier, oh ja, Erstärkenzeug, Kombinierenzeug. Und dann würde ich mir wünschen, dass dann manches von dem, was wir da in der Gruppentheorie 1 recht abstrakt besprochen haben, auf einmal in diesem Kontext zu neuem Leben erwacht und dass man merkt, wie diese Methoden wirklich ineinander greifen. Mal gucken, wie viel davon wir schaffen. Mal gucken, wie ausführlich, denn dieser Teil der Vorlesung ist noch nicht fertig geschrieben. Aber auf jeden Fall hören wir dann damit auf. Und hier kommt jetzt der Trailer für Gruppentheorie 3. Genau das möchte ich in Gruppentheorie 3 auch machen. Aber nicht mit einem alten Thema, das schon längst abgeschlossen ist, sondern mit einem neuen Thema. Denn in Gruppentheorie 3 würde ich Sie gerne mitnehmen zu einem Forschungsprojekt, an dem ich aktuell arbeite, zusammen mit ein paar Leuten. Da würde ich dann den Ball wieder aufnehmen und sagen, was wissen wir schon an lokaler Gruppentheorie, was wissen wir über Permutationsgruppen und was wissen wir über dies und das und jenes. Und dann kommt eine Forschungsfrage, bei der vielleicht erstmal überraschend ist, dass sie noch nicht beantwortet war, als sie mir gestellt wurde, 2012. Und dann reden wir darüber, wie wir das, was wir bis dahin an Wissen gesammelt haben, einsetzen können, um uns dieser Frage zu nähern. Das heißt, wir gehen nochmal einen Weg, den ich gegangen bin in der Forschung, aber vielleicht nicht genauso, vielleicht ein bisschen anders. Und ich hoffe, dass uns allen das Spaß machen wird, dass wir da also nochmal die Methoden sehen, nochmal anders kombiniert, nochmal in einem anderen Kontext und mit einer relativ aktuellen Forschungsfrage. Das wäre dann Grund Theorie 3. Jetzt muss ich mir die Nase putzen, Entschuldigung. Ich bin auch so ein bisschen, meine Stimme ist nicht ganz auf der Höhe, aber wir sind so wenige, dass ich nicht so laut sprechen muss. Deswegen glaube ich, dass das geht. Und wenn ich ein bisschen durch die Nase putze, Entschuldigung, das ist nur, damit ich dann danach wieder klar sprechen kann. So, dann fangen wir an mit Wiederholung. Letzter Blick auf meinen tollen Spickzettel. Zu den Übungen sage ich nachher was. Den Inhalt habe ich kommentiert, den Ausblick habe ich gegeben. Ich habe gesagt, dass Gap vorkommt. Ab der nächsten Vorlesung lohnt es sich, einen Laptop dabei zu haben und mit mir zusammen mit Gap zu spielen, wenn man Lust hat. Das wird immer mal wieder vorkommen. Ah, eine letzte Frage habe ich noch. Gibt es Leute, die sich wünschen, dass die Vorlesung um Punkt 2 anfängt? Weil das aus irgendeinem Grund besser in den Tagesablauf passt. Mir ist nämlich egal. Irgendjemand? Nö, alle sind zufrieden mit Viertel nach 2. Gut.
Okay. Gut, dann fangen wir an mit Wiederholung. Und eine Sache, die ich eigentlich immer am Anfang sagen möchte, ist, dass das, worüber ich hier erzähle in Gruppen Theorie 2, keine Sachen sind, die ich mir selbst ausgedacht habe.
Es mag sein, dass da ab und zu Resultate dabei sind, bei denen ich mir den Beweis selber überlegt habe, so wie ich ihn hier erzähle. Aber in der Regel ist das Standardkram. Das findet man in irgendwelchen Büchern, so oder so ähnlich, wie ich das hier erkläre. Manchmal sage ich dazu, woher das kommt, manchmal erinnere ich mich nicht, woher ich das selber weiß. Oder ich habe selber in einer Vorlesung gelernt und da wurde die Quelle nicht gesagt. Das heißt, es ist nicht immer so klar, aber da, wo es klar ist, da gebe ich gerne Quellen an. Und ansonsten bitte ich Sie, einfach immer nachzufragen. Keine Scheu, gerade jetzt am Anfang, wenn wir wiederholen. Das heißt dann, ich finde, dass wir wiederholen, aber Sie dürfen das anders sehen. Sie dürfen sagen, ich habe davon noch nie gehört.
Gibt es ein Lehrbuch, was Sie besonders empfehlen würden?
Es gibt mehrere, die ich besonders empfehlen würde. Und eins, das auch in manchen Punkten dem sehr ähnlich ist, was ich hier mache, ist das von Kurzweil und Stellmacher, Theorie der endlichen Gruppen. Haben wir auch ganz oft in der Bibliothek, soweit ich weiß. Gibt es auf Deutsch, gibt es auf Englisch? Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, die englische Übersetzung kam später und ich glaube, da wurden ein paar Fehler korrigiert. Vielleicht ist dann die englische Version deswegen besser. Es gibt ein paar Fehler, die bekannt sind. Wenn einem was komisch vorkommt, kann man mich fragen. Ich kenne ein paar der Fehler. Okay. Los geht's. Gruppentheorie 2 und das erste Kapitel heißt Wiederholung. Und ich mache mal so ein kleines Fragezeichen dahinter, weil es sein kann, dass das nicht nur Zeug ist, das wir alle wissen, sondern dass da vielleicht auch Zeug dabei ist, das wir wissen sollten, aber wieder vergessen haben. Deswegen ist es auch komplett formlos. Ich schreibe jetzt einfach Zeug hin und es ist nicht ordentlich nummeriert. Ich glaube, es gibt in Kapitel 1 keine einzige Nummer. Nö. Es ist also wirklich nur eine Sammlung von Zeug. Und wir fangen an mit Gruppenoperationen. Das heißt, wir beginnen jetzt mit einer Gruppe und erinnern uns, was es heißt, dass die Gruppe auch an der Menge Omega operiert oder wirkt. Hier ist immer eine Gruppe, aber ich schreibe das jetzt trotzdem hin. Noch traue ich mich nicht hinzuschreiben, ab jetzt ist G immer und überall auf der ganzen Welt eine endliche Gruppe. Wenn man jedem Gruppenelement eine Abbildung zuweisen kann, von Omega nach Omega, die gewisse Eigenschaften erfüllt. Und diese Eigenschaften sollen, also es soll sozusagen klar sein, wie man einem Gruppenelement eine solche Abbildung zuweist. Und das soll man immer machen können. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, ist sinnvoll für alle Gruppenelemente. Wir wollen also jetzt das für alle G und H aus G und dann Omega aus Omega gilt auf 1. Wenn ich auf das Element Omega aus Element Omega die Abbildung anwende, die zum neutralen Element der Gruppe gehört, also Sigma 1, dann soll Omega nicht bewegt werden. Und auf 2, wenn ich die von G und die von H bewirkte Abbildung nacheinander anwende auf ein Omega aus Omega, dann soll ja die gleiche Abbildung bewirkt werden, als wenn ich G und H, also die beiden Gruppenelemente, vorher in der Gruppe hintereinander, also verknüpfe, und dann die davon bewirkte Abbildung anwende. Heißt also, Omega abgebildet mit Sigma für das Gruppenelement G mal H soll das gleiche sein wie Omega abgebildet mit Sigma G und das Bild abgebildet mit Sigma H. Da kommen dann gleich noch Bemerkungen, aber gucken wir erstmal, was hier los ist. Jedes Gruppenelement bewirkt eine solche Abbildung. Und wenn wir uns mal Ort 2 anschauen, was sehen wir dann passiert, wenn wir G und das zu G inverse Element G hoch minus 1 in der Gruppe betrachten? Na, diese Beziehung hier sagt, dass die Abbildung von G mal G hoch minus 1 dasselbe tut, als wenn ich die Abbildung von G und die für G hoch minus 1 hintereinander schreibe. Und dann sagt uns auf 1, dass dann dabei nichts passieren darf. Das heißt also, dass ich für jedes Gruppenelement nicht nur die Abbildung Sigma G habe, sondern auch sofort die Umkehrabbildung, nämlich Sigma G hoch minus 1. Das kommt aus diesen beiden Ob-Eigenschaften. Anders kann man sich auch einfach klar machen, na, dadurch, dass G eine Gruppe ist und dass die Wirkung mit den Gruppeneigenschaften verträglich ist und mit der Operation in der Gruppe, muss jedes Gruppenelement eine bijektive Abbildung auf der Menge induzieren. Das heißt also, jedes Gruppenelement bewirkt eine Permutation von Omega, nicht einfach nur irgendeine Abbildung von Omega nach Omega. Auf die Art und Weise bekommen wir dann einen Gruppenhomomorphismus von G in die symmetrische Gruppe auf Omega. Da haben wir jetzt also ein paar Bemerkungen und vieles davon ist vielen hier wohl bekannt. Das weiß ich, weil ich nämlich in der Algebra immer schon darüber schreibe und dann habe ich es in der Gruppentheorie 1 vielleicht auch noch ein bisschen gemacht. Aber ich will auf etwas hinaus. Ich möchte gleich noch ein bisschen ausführlicher über Permutationsgruppen sprechen und dann lohnt es sich noch einmal zu überlegen, woher das alles kommt. Auf 1 und 2 haben zur Konsequenz. Die bewirkte Abbildung Sigma G bijektiv ist. Wir erhalten also eine Abbildung Sigma von G in die symmetrische Gruppe auf Omega. Damit meine ich die Menge aller Permutationen der Menge Omega. Oder anders gesagt, das hier ist die Menge aller bijektiven Abbildungen von Omega in sich selbst und es wird zu einer Gruppe mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen. Das liegt daran, dass die Hintereinanderausführung von zwei bijektiven Abbildungen wieder bijektiv ist. Im Wesentlichen. Okay, das ist erstmal
Abbildung, ich habe bisher nur erklärt, warum die in der Sym Omega landet, also warum die bewirkten Abbildungen Sigma G immer Permutationen von Omega sind, sprich bijektiv. Jetzt möchte ich noch sagen, dass das in Wirklichkeit ein Gruppenhomomorphismus ist. Und die Verknüpfungen sind links einfach die Gruppenoperation von G und rechts die Hintereinanderausführung von Abbildungen. Und dass es ein Homomorphismus ist, liegt an der Eigenschaft auf 2. Gruppenhomomorphismen haben einen Kern. Und da sagt man dann Kern der Operation oder Kern der Wirkung. Was macht der Kern der Wirkung? Na, überlege mal kurz, was es bedeutet für ein Element von G im Kern von Sigma zu liegen. Das heißt, dass das Bild dieses Elements hier drüben die identische Abbildung auf Omega ist. Das heißt, das Element bewirkt eine Abbildung, die nichts macht. Okay, also nicht schlimm. Heißt aber, dass wenn wir über Gruppenwirkung sprechen, wir nicht so tun können, als ob die Gruppe selbst in die symmetrische Gruppe auf der Menge, über die wir reden, eingebettet ist. Es könnte einen Kern geben und dann ist nur eine Faktorgruppe davon tatsächlich isomorph zu einer Untergruppe der entsprechenden symmetrischen Gruppe. Und das Stichwort dafür ist Treueoperation. Das kommt auch. Wiederholen wir also nochmal. Ob 1 und ob 2 zusammen sind dafür verantwortlich, dass jedes Gruppenelement eine Permutation bewirkt, das heißt, wir landen hier. Und ob 2 ist dafür verantwortlich, dass wir so einen Gruppenhomomorphismus definieren können. Und als nächstes komme ich zur Treuenwirkung. Das baut also jetzt darauf auf. Auf die Bemerkung. Die Wirkung von G Omega heißt treu, genau dann, wenn der Kern dieses Homomorphismus hier, den wir hier beschrieben haben, also dieses Wirkungshomomorphismus, wenn dieser Kern trivial ist, also nur das Einzelelement der Gruppe enthält. Und ich schreibe jetzt mal verschiedene Formulierungen dafür hin. Eine Möglichkeit ist das, was ich gesagt habe, treu genau dann, wenn der... Ich schreibe jetzt einfach Wirkungshomomorphismus, das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Ich nenne das jetzt nur so. Wenn der Wirkungshomomorphismus Sigma, siehe oben, trivialen Kern hat. Oder ich könnte auch sagen, wenn er injektiv ist. Das heißt verschiedene Dinge. Das heißt, der Kern von Sigma besteht nur aus dem Einzelelement von G, insbesondere ist Sigma injektiv. Das ist der Moment, wo man, wenn man das nicht sofort im Kopf begründen kann, sich eine Notiz machen sollte, zu Hause kurz überlegen, warum ein Gruppenhomomorphismus injektiv ist, genau dann, wenn der Kern nur aus dem neutralen Element besteht. Wir sehen jetzt einfach Beispiele. Ich bleibe jetzt erstmal so beim Auflisten von Zeug. Und in der Literatur findet man häufig für Gruppen mit einer treuen Wirkung das Wort Permutationsgruppe. Wenn Sie also sowas lesen wie sei G eine Permutationsgruppe auf Omega, dann ist damit häufig gemeint, sei G eine Gruppe, die treu auf Omega wirkt. Ab und zu habe ich sogar gesehen, dass dabei noch transitive Wirkung vorausgesetzt wird, aber das ist selten. Normalerweise, wenn Leute sagen Permutationsgruppe, meinen sie einfach nur Gruppe, die treu wirkt. Wirkungshomomorphismus ist trivial, der Wirkungshomomorphismus ist injektiv und jetzt kommt der Homomorphiesatz für Gruppen. Gruppe modulo Kern ist isomorph zum Bild.
Da hier der Kern trivial ist, heißt das, die Gruppe selbst ist isomorph zum Bild. Und das heißt, man kann sagen, G selber, die wirkende Gruppe, ist isomorph zu einer Untergruppe der vollen Permutationsgruppe auf Omega. Deswegen ist dieses Wort hier sinnvoll. G heißt Permutationsgruppe, genau dann, wenn G wirklich isomorph zu einer Untergruppe der symmetrischen Gruppe auf Omega ist. Und damit ist dann ausgeschlossen, dass verschiedene Gruppenelemente auf die gleiche Weise wirken. Warum? Weil Sigma injektiv ist. Und das ist häufig wichtig, wenn man konkret damit arbeitet.
Gut, jetzt habe ich zwei Fragen. Erste Frage, was für Fragen haben Sie bisher? Zu diesen Begriffen, zur Notation, ganz egal, irgendwas. Und zweite Frage, so wie wir jetzt sitzen, ist da die Größe der Tafelschrift okay? Kann man alles lesen? Was kann man nicht lesen? Ich kann ja auch gucken, ob ich noch ein bisschen kleiner schreiben kann, in so einem kleinen Raum. Ein bisschen vielleicht noch.
Dann schaffen wir nicht mehr auf einer Tafel.
Notation. Kennen die meisten auch. Wenn ich ein Element aus Omega hernehme und mir dann anschaue, welche Gruppenelemente fixieren bei der Wirkung dieses Element von Omega, dann fasse ich das, was da rauskommt, in einem sogenannten Punktstabilisator zusammen. Das ist erstmal eine Teilmenge von G, aber man kann sich schnell davon überzeugen, dass es eine Untergruppe ist. Omega bezeichnet dieses Ding, G mit einem kleinen Omega dran, den Punktstabilisator. Der besteht aus allen Elementen G aus G mit der Eigenschaft, dass G bei der Wirkung das Omega festlässt. Und gleich ist der Moment gekommen, wo wir die Notation vereinfachen wollen, weil wir keine Lust mehr haben, dieses Sigma umzustellen. Wichtig ist noch die Bahn. Die Bahn eines Elements Omega aus Omega unter der Gruppenwirkung besteht aus allen Elementen, die ich erreichen kann, mit Hilfe von Permutationen aus der Gruppe, die da gewirkt werden. Das schreibe ich so. Omega hoch großes G. Und das ist jetzt die Menge aller Elemente Alpha aus Omega mit der Eigenschaft, dass ich mit Hilfe einer von einem Gruppenelement bewirkten Permutation von Omega zu Alpha komme. Das heißt also, es existiert ein G aus G so, dass Omega hoch Sigma G gleich 1. Und dann möchte ich noch ab und zu das Wort Fixpunkt benutzen. Ein Element aus Omega heißt Fixpunkt eines Gruppenelements, wenn es nicht bewegt wird. Genau. Sind Omega aus Omega und G aus G. Unter der von G bewirkten Permutation nicht wegbewegt wird. So, wir schreiben das in den nächsten paar Minuten und vielleicht auch in der nächsten Vorlesung und in den Übungsaufgaben ganz oft. Das nervt total. Wir benutzen das Sigma ja in Wirklichkeit nicht. G operiert auf Omega, das heißt, es gibt so ein Sigma und man muss im Prinzip auch wissen, wie die Gruppenelemente jetzt genau wirken, damit man Bilder ausrechnen kann. Aber eigentlich ist uns doch später dieser Wirkungshomomorphismus egal. Und das zeigt sich in der Notation. Wir vereinfachen die Notation jetzt, indem wir das Sigma überall da, wo wir es nicht unbedingt brauchen, weglassen.
Das heißt also, dass wir zum Beispiel in Zukunft statt Omega abgebildet von Sigma G nur noch Omega hoch G schreiben. Das heißt, wir ersetzen die von G bewirkte Permutation Sigma G durch den Buchstaben G und sagen einfach, das ist halt die Abbildung, die G macht, und bezeichnen dann den G selber. Und genauso hier bei den Bahnen, da muss man halt nicht mehr erklären, ja, man kommt halt mit der von irgendeinem Gruppenelement bewirkten Permutation dahin, sondern wir sagen einfach, es gibt so ein Gruppenelement, was das eine und das andere abbildet. Das heißt, wir identifizieren im Prinzip die Gruppenelemente mit den Permutationen, die sie bewirken. Und ob die Identifikation sozusagen eindeutig ist, also ob es immer genau dieselbe Permutation ist, die da bewirkt wird oder nicht, das hängt nun wieder davon ab, ob die Wirkung treu ist oder nicht. Aber auf jeden Fall kann man immer zu jedem Gruppenelement eine Permutation angeben, die von dem Gruppenelement bewirkt wird, und dann schreiben wir es einfach direkt so hin. Das ist eine einfache Permutation. Omega aus Omega und G aus G. So schreiben wir ab jetzt Omega aus G statt Omega aus Sigma G. Und es gibt wenig Gründe, die dagegen sprechen, das zu machen. Einer fällt mir vielleicht ein: Wenn man mit Gruppen arbeitet und wenn man sowas wie Gruppenkonjugation benutzt, dann könnte es sein, dass man das hier verwechselt mit Konjugation mit einem Gruppenelement. Wenn man dann ein bisschen länger darüber nachdenkt, dann sollte klar werden, dass einem das eigentlich nicht passieren kann. Wenn Omega irgendeine Menge ist, dann ergibt Konjugation mit einem Gruppenelement einfach gar keinen Sinn. Das Einzige, was Sinn ergibt, ist mit dem Gruppenelement irgendwie abbilden. Da muss man sich klar machen, was das Abbilden bedeutet. Aber konjugieren ergibt ja nur Sinn, wenn man innerhalb der gleichen Gruppe ist. Das heißt, wenn Omega ein Gruppenelement ist, dann kann es sein, dass ich das missverstehen kann als konjugiert. Und dann ist es vielleicht gar kein Missverständnis, denn Konjugation ist ja auch eine Gruppenwirkung. Für den Moment möchte ich einfach nur festhalten, dass ich eine einfache Schreibweise benutzen möchte und dass ich immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass es da ein Missverständnis geben könnte, versuche aufmerksam zu sein und darauf hinzuweisen. Und ansonsten bitte einfach nachfragen. Wir können auch Mengen stabilisieren, nicht nur einzelne Punkte. Und wenn wir eine Menge stabilisieren, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die Menge als Ganze bleibt fest und jeder Punkt dann bleibt fest. Oder die Menge als Ganze bleibt fest und die Punkte werden aber irgendwie lustig hin und her getauscht. Und für beides wollen wir Notation haben. Sei Delta eine Teilung mit Omega. Dann gibt es da den Mengenstabilisator. G, dann steht einfach unten ein Delta dran. Damit ist gemeint, die Menge Delta wird stabilisiert und mir ist egal, was mit den Elementen aus Delta selber passiert. Die dürfen bleiben, wo sie sind, sie dürfen aber auch rumlaufen. So, und jetzt benutze ich eine abkürzende Schreibweise. Damit ist gemeint, dass alle Elemente aus Delta von G wieder in Delta hinein abgebildet werden sollen. Das heißt, dass das eine Abkürzung ist für alle Delta aus Delta, ist das Bild von Delta unter G in Delta. Streng genommen sage ich dann nur, dass das eine Teilmenge davon ist, aber da die Mengen, auf denen wir hier arbeiten, immer endlich sind, folgt dann daraus, dass das eine Bijektion ist, dass sie dann gleich sind. Das ist generell eine Abkürzung für die Menge aller Bilder. Das heißt, ich nehme einfach alle Delta aus Delta, bilde die ab und dann kriege ich das. Möchte ich das genauer machen? Ich glaube, ich möchte diese Schreibweise einmal da stehen haben. Und dann gibt es noch, ja, die Sprachregelungen sind ja unterschiedlich. Man könnte sowas sagen wie,
der punktweise Stabilisator von Delta. Das ist was, was ich gerne sage. Der punktweise Stabilisator von Delta, den möchte ich gerne bezeichnen mit G in runden Klammern Delta. Das ist dieses Ding. Da möchte ich jetzt, dass wirklich jeder Punkt aus Delta fixiert wird. Und wir machen uns kurz klar, was der Unterschied ist. Natürlich liegt der punktweise Stabilisator im Mengenstabilisator, aber im Mengenstabilisator dürfen wir halt auch noch die Leute aus Delta permutieren. Und dann kann man sich überlegen, was da maximal möglich ist, indem man einfach guckt, was ist die symmetrische Gruppe auf Delta. Und je nachdem, in welcher Gruppe man dann diese Stabilisatoren ausrechnet, hat man dadurch eine obere Schranke. Und für die, die sich für sowas interessieren, ich finde immer wieder faszinierend, wie viel schwieriger es ist, den Mengenstabilisator auszurechnen. Ich denke jetzt an sowas wie Computeralgebra-Software, als den punktweisen Stabilisator. Punktweise Stabilisator heißt, ich muss jeden einzelnen Punkt fixieren und dann schneide ich über all diese Stabilisatoren. Und witzigerweise ist es algorithmisch viel einfacher, als die Menge zu stabilisieren. Okay, als nächstes wiederholen wir Transitivität. G wirkt transitiv auf Omega, genau, dann werden. Nein, diese Dinger da oben, die wir eingeführt haben, die heißen Bahnen. Also so ein Omega hoch G, die Menge aller Elemente, die man erreichen kann mit G von Omega aus. So ein Ding heißt Bahn. Und der transitive Fall ist der, wo es nur genau eine Bahn gibt. Das heißt, ich komme von jedem Element aus Omega zu jedem Element aus Omega, indem ich ein Gruppenelement drauf werfe. Ich schreibe das Wort Bahn da oben nochmal irgendwo sinnvoll dazu. Jetzt kommen Frobenius-Gruppen. Da wird es spannend, weil das nämlich manche Leute vielleicht noch gar nicht kennen und auf jeden Fall weiß ich, dass manche es in verschiedenen Kontexten gesehen haben. Zum Beispiel in der Darstellungstheorie über Frobenius-Gruppen gesprochen. Also wiederholen wir das auch nochmal. G heißt Frobenius-Gruppe. Auf Omega. Das ist jetzt also die Definition, die sich auf eine konkrete Wirkung bezieht. Genau dann, wenn gilt, da müssen verschiedene Sachen erfüllt sein. Omega muss groß genug sein, mindestens zwei Elemente. G muss transitiv sein. Die Punktstabilisatoren sind nicht trivial, aber die Zweipunktstabilisatoren sind trivial.
also das. Wenn Omega mindestens zwei Elemente hat und die Gruppe transitiv wirkt, dann muss auch die Gruppe mindestens zwei Elemente haben. Denn es muss ja etwas geben, was die beiden verschiedenen Punkte in Omega vertauscht. Mindestens. Oder es gibt halt sogar noch mehr. Das heißt, die ist dann schon mal nicht trivial. Dann, im Prinzip reicht es, wenn ich sage, ein Punktstabilisator ist trivial, denn bei transitiver Wirkung sind alle Punktstabilisatoren in der Gruppe zueinander konjugiert. Da reicht es dann, wenn ich eine Aussage über einen mache. Aber so, finde ich, kann man sich das besser merken. Punktstabilisatoren sind nicht trivial. Es gibt immer etwas, was einen Punkt fixiert und was nicht das neutrale Element der Gruppe ist. Aber je zwei verschiedene Punkte werden immer nur vom neutralen Element fixiert. Hier sehen wir schon eine Abkürzung, die ich auch im Rest der Vorlesung einfach unkommentiert benutzen möchte und die ich auch in Gruppentheorie 1 schon benutzt habe. Das neutrale Element der Gruppe bezeichne ich in Zukunft einfach immer nur mit 1. Und damit meine ich nicht nur dieses Element, sondern auch die Untergruppe, die davon erzeugt wird. Wenn das ist eine Untergruppe, das ist eine Menge, nicht nur ein einzelnes Element, aber ich missbrauche die Mutation, so wie wir das in der endlichen Gruppentheorie halt tun. Das ist die Permutationsgruppendefinition. Man kann aber als Frobeniusgruppe auch gruppenintern definieren, nämlich über eine Untergruppe, die existieren soll mit gewissen Eigenschaften. Und das war auf jeden Fall in der Darstellungstheorie-Vorlesung Thema, deswegen erinnern sich dann bestimmt einige daran. Äquivalent dazu. G heißt Frobeniusgruppe. Genau dann, wenn es eine Untergruppe gibt, H, von G, so dass mehrere Sachen gelten. Die Gruppe ist nicht 1 und auch nicht G. Das heißt, es ist irgendwie interessant genug. Und für alle Gruppenelemente, die aus G kommen und nicht aus H, ist der Durchschnitt von H mit der dazu korrelierten Untergruppe H und G trivial. Und das ist dann wieder ein Moment, wo ich Mutation erklären sollte. Vielleicht muss ich das nicht alles schon kennen. Das hier ist die Menge aller Bilder aller Gruppenelemente bei Konjugation. Das heißt, es ist die Menge aller H und G, wobei H aus H kommt. Und das hier ist eine Abkürzung für die sogenannte Konjugation. Das heißt, in Wirklichkeit schreibe ich dahin alle Elemente der Form G minus 1 mal H mal G, wobei H aus der Untergruppe. Wie sieht man diese Äquivalenz? Wenn man hier oben anfängt und sich einen Punktstabilisator schnappt, dann erfüllt der alles, was hier unten für die Untergruppe H verlangt wird. Und umgekehrt, wenn ich in einer solchen Situation anfange, dann gucke ich mir die Wirkung an von G auf der Menge der Nebenklassen, G modulo H, durch Multiplikation von rechts. Das ist dann eine Permutationswirkung, die, das kann man zeigen, alles erfüllt, was da oben steht. So komme ich hin und her. Und jetzt sage ich das, was ich auch noch oft sagen werde. Ich reiße hier immer mal wieder Dinge an, von denen ich weiß, dass ganz viele die einfach kennen. Deswegen wiederhole ich sie hier nicht im Detail. Aber ich weiß auch, dass hier ein, zwei Leute sitzen, die das noch nicht gesehen haben oder wo es überall her ist. Und dann ist es absolut okay zu sagen, das brauche ich nochmal. Sie können am Ende jeder Vorlesung mir eine Liste geben von Sachen und können sagen, bei dem, dem und dem habe ich noch Klärungsbedarf, das war mir jetzt zu schnell. Und dann erkläre ich das zum Beispiel in einer Podcast-Folge nochmal ausführlich. Oder es einfach rechnen, das geht auch. Und ich mache Notizen. Es wird keine Frage vergessen, alles, was Sie wissen wollen, werden Sie irgendwie wissen können, wollen, dürfen. Zum Thema Wirkung, zum Thema Frobeniusgruppen wird es einiges an Übungsaufgaben geben. Vielleicht haben ja manche von Ihnen schon reingeschaut in das Blatt. Wir reden nachher noch über das Blatt und darüber, was ich mir in den Übungen so überlegt habe, wie wir das machen wollen. Experimentelle Vorlesung heißt auch experimentelle Übungen. Natürlich ist nichts so wie vorher, das wäre langweilig. Und jetzt gucken wir uns ein Haufen Beispiele an, um uns zu erinnern, was diese Konzepte jetzt wirklich praktisch bedeuten. Und dann merken wir, dass wir ganz viele davon schon kennen. Und ein, zwei kleine Beobachtungen sind vielleicht neu.
So, was habe ich mir denn da überlegt?
Beispiele für ganz viel Zeug.
Bitte nicht erwarten, dass es jetzt total geordnet ist und so ähnlich wie oben, sondern ich habe einfach nur haufenweise Beispiele nochmal skizziert, von denen ich denke, dass die auch im Lauf der weiteren Vorlesung vielleicht nicht schlecht sind, wenn man die schon nochmal so im Kopf hat. Eine ganz natürliche Wirkung, die uns ständig über den Weg läuft, ist die Wirkung der symmetrischen Gruppe auf der zugehörigen Menge. Das heißt, man hat sowas wie eine natürliche Zahl n, dann hat man die Zahlen von 1 bis n und man hat einfach die symmetrische Gruppe da drauf, also die Menge aller Permutationen. Da gibt es ein n-Fakultätstück, das wird eine Gruppe mit Hintereinanderausführungen von Abbildungen und dann gibt es dieses übliche Zeug, gerade und ungerade Permutationen, Zerlegung in paarweise elementfremde Zyklen, Zerlegung in Transpositionen, die Signumsabbildung, die alternierende Gruppe, dieses ganze Zeug möchte ich gerne einfach voraussetzen. Wenn es da Fragen gibt, Bescheid sagen und dann mache ich eine Podcast-Folge oder ich verlinke auf eine Folge, die es dazu schon gibt. Über die meisten Sachen habe ich ja inzwischen schon gequatscht, podcastmäßig. Das ist ein sehr natürliches Beispiel. Sn auf die Menge 1 bis n bei n aus n kommt, genau die alternierende Gruppe. Und nur damit das einmal einheitlich ist, Sn ist die symmetrische Gruppe bei mir. Ich kann mich nie entscheiden, ob ich das S groß oder klein schreibe. Genauso kann man aber auch die An betrachten. Die alternierende Gruppe. Das ist die Untergruppe, die aus allen geraden Permutationen besteht. Der Kern der Signumsabbildung, so kann man sich klar machen, dass es ein Normalteiler ist, der hat Index 2. Wenn Sie sich die symmetrische Gruppe angucken, dann besteht die genau zur Hälfte aus geraden und zur Hälfte aus ungeraden Permutationen. Symmetrische Gruppen sind extrem reichhaltig an Beispielen für alles Mögliche. Wenn man sich da die Untergruppenstruktur anguckt, dann findet man haufenweise tolle Beispiele für ganz viel Zeug, was vielleicht zum Beispiel in den Übungsaufgaben relevant ist. Nur mal so. Hier ist eine Wirkung, die aus dem Kontext der linearen Algebra kommt. Wir nehmen irgendeine Primzahlpotenz. Ne, ich mache es erstmal einfach. Ich nehme erstmal irgendeinen Körper K. Und irgendeine natürliche Zahl n. Dann kann ich mir noch die GLNK angucken. Was ist das? Nein, das ist erstmal die Menge aller n kreuz n Matrizen über den Körper K mit der zusätzlichen Eigenschaft, dass die invertierbar sind. Das ist dieses GL, General Linear Group. Das heißt, wir haben ja erstmal eine Gruppe von Matrizen. Das wird eine Gruppe mit der Matrixmultiplikation. Man kann es aber auch interpretieren als Menge von vektorraumen Automorphismen, denn dann nehme ich mir einfach den K auf n. Und dann kann ich für jede dieser Matrizen eine Wirkung definieren, indem ich einfach sage, ich nehme die geordnete Standardbasis und interpretiere die Matrix als Abbildungsmatrix. Schwupp, habe ich eine wunderschöne Wirkung. Und deswegen finde ich vertretbar, wenn man ein bisschen lineare Algebra gelernt hat und hinter sich hat, wenn man dann irgendwann nicht mehr immer scharf zwischen Matrizen und den bewirkten Abbildungen unterscheidet. In der Darstellungstheorie haben wir uns ja auch unter anderem mit solchen Permutationsdarstellungen beschäftigt und dann genau damit, welche Rolle spielen diese Matrizen? Stichwort Spur, Stichwort Charaktere, bla bla bla. Okay, wir haben also jetzt hier eine Wirkung von dieser Matrixgruppe auf einen Vektorraum. Im Prinzip kann ich jeden n-dimensionalen Vektorraum über K nehmen. Dieses Ding wirkt sinnvoll, das schreibe ich jetzt nicht hin, wirkt auf jedem n-dimensionalen K-Vektorraum in einer gewissen Weise kanonisch. Man kann sich natürlich komische Wirkungen überlegen, aber es gibt kanonische Wirkungen und einen davon habe ich gerade erklärt. Kanonisch. Und jetzt können wir uns ja mal überlegen, was für Eigenschaften diese Wirkung hat. Hier oben bei der symmetrischen Gruppe war das ein bisschen langweilig, denn die symmetrische Gruppe wirkt treu in der natürlichen Wirkung und sie wirkt transitiv und dann können wir später noch darüber reden, dass sie sogar mehrfach transitiv ist. Hier haben wir uns von diesem Standpunkt aus vielleicht noch nicht damit beschäftigt. Wir wissen, dass es diese Wirkung gibt, aber wir können uns ja jetzt mal fragen. Wenn ich jetzt hier auf diesen Vektorraum wirke, also wirklich auf der Menge aller Vektoren, ist das dann eine treue Wirkung
Ist das eine transitive Wirkung? Was ist da los? Das kann man sich auch mal fragen und das kann man alles beantworten mit der Linearalgebra, die wir kennen. Also los geht's. Was gibt es dazu für Ideen?
Nenne den Vektorraum V.
So wie immer. Ist die Wirkung treu?
Das ist ein n-dimensionaler K-Vektorraum, oder?
Mhm.
Achso, ja.
Das ist klein und nicht
und abgekürzt und nicht gut zu lesen, aber es steht tatsächlich da. Ja. Ansonsten müsste ich mir mehr Gedanken darüber machen, was das für eine Wirkung sein soll. So, erste Frage, ist die Wirkung treu?
Oh, ich wollte schon mal transitiv.
Ja,
aber transitiv. Okay.
Ja, los, dann transitiv.
Also ich würde sagen, es ist transitiv, ja.
Okay. Wohin wird der Nullvektor abgebildet?
Auf den Nullvektor.
Kann der jemals woanders hingehen?
Nee,
also ist schon mal nicht transitiv, wenn ich wirklich alle Vektoren betrachte. Aber wir können uns natürlich die Frage stellen, für alle Vektoren außer dem Nullvektor. Ist es da dann vielleicht transitiv?
Also schauen wir mal. Die natürliche Wirkung, wenn ich jetzt das betrachte, wie wir es gerade besprochen haben, dann müssen wir leider festhalten, was heißt leider? Die natürliche Wirkung ist nicht transitiv. Und ich schreibe einfach mal als Hinweis, warum den Nullvektor hin. Der Nullvektor liegt in einer Bahn ganz alleine, der kann er jetzt hin. Jetzt gucken wir V ohne 0 an und schauen, ob wir da vielleicht transitiv sind. Wir wollen also jetzt von jedem von 0 verschiedenen Vektor zu jedem von 0 verschiedenen Vektor hinkommen. Du hast schon drüber nachgedacht. Wie würdest du es machen?
Naja, die Inflation war ein paar Stützen, haben wir alle vorne rein. Und ich habe dann halt an Gleichungssysteme gedacht, weil wenn sozusagen das halt so als Gleichungssystem aufschreibe, dann finde ich ja immer was, was den einen Vektor auf den anderen abbildet, weil die ja schon voll dran hat.
Ja, okay, also, ja, so kann man es machen.
Wenn ich jetzt Koeffizienten mache, jetzt
betrachte. Ja, das geht, so kann man es machen. Mein Gedankengang war völlig anders, aber das geht auch. Ja.
Also die natürliche Wirkung auf V und 0 ist transitiv und ich schreibe mal mehrere Möglichkeiten oder ich skizziere mehrere Möglichkeiten, um das zu machen. Möglichkeit 1. Gleichungssystem und benutzen das die Matrizen vorne ran. So, erste Möglichkeit ADS. Wem fällt noch was anderes ein? Das kann ich noch machen. Ja.
Ja, man könnte ja mit Phasen so ein bisschen umspielen, oder dass man sagt, dass man jetzt halt den Vektor nimmt. Darum kann man ja eine Basis konstruieren.
Weil der Vektor nicht 0 ist.
Weil der Vektor nicht 0 ist.
Das heißt, ich ergänze nicht in der Basis. Okay,
und dann kann man ja quasi eine Abbildung von dieser Basis ausgehen, nehmen und dann halt ja quasi das wieder rückgängig machen, damit man halt den ursprünglichen Vektor hat.
Ja. Ich brauche einen Schmierzettel. Ich möchte die Idee gerne weiterverfolgen. Wir haben also jetzt einen Vektor V aus V, der ist nicht 0 und ich möchte den abbilden können auf jeden anderen von 0 verschiedenen Vektoren. Das heißt, ich brauche jetzt auch noch ein B. Das Ziel ist jetzt, irgendwie von V nach B zu kommen. Und die Idee war jetzt, dass wir anfangen und dass wir V zu einer Basis ergänzen. Okay, und dann? Wie kriege ich das B mit ins Spiel?
Das B kriegt damit ins Spiel. Dass, also man kann ja quasi die Abbildung über die Basis definieren, also...
Na, ich sage halt dann bei diesen Basisvektoren, wo die hin sollen.
Ja, genau.
Das geht. Aber wie kriege ich denn, dass dann das V bei W landet?
Ja, ich kann sagen, dass das V bei W landet.
Ja.
Dann ist es auch bei W.
So einfach ist es.
Dann muss ich halt den Rest noch irgendwie anders unterbringen, aber ich meine, das würde das dann ja auch schon aufs, auf bezüglich Treue und so funktionieren, weil wenn man dann ja quasi...
Ja.
Auf B abbildet,
ja.
Dann kann man ja das noch irgendwie anders abbilden, wie man will, dann kann es ja auch nicht vorsehen.
Na, Vorsicht, das ist noch nicht ausreichend fürs Treusein, aber die, das Treusein kommt aus der von mir so getauften ICE-Verbindung. der Übergang von Matrizen zu Vektorraum, Homomorphismen ist, wird realisiert durch einen bijektiven Vektorraumhomomorphismus. Das heißt, die Wirkung, die wir hier, diese natürliche Wirkung, ist treu, einfach aufgrund der Tatsache, wie diese Abbildungsmatrizen definiert sind und so weiter. Okay, kommen wir gleich zu. Erstmal reden wir noch kurz über diese Idee, die ist gut. Und so ähnlich war auch meine Idee. Meine Idee war einfach, man kann von jeder Basis zu jeder Basis kommen. Und da die beiden von Null verschieden sind, kann ich sie beide zu einer Basis ergänzen. Und dann passiert genau das, was du gerade schon beschrieben hast. Da schreibe ich jetzt also hier einfach nur hin Basis als Stichwort, was das zweite Argument ist. Ich schnappe mir zwei von Null verschiedene Vektoren, sehe, dass die beide in einer Basis liegen. Und dann benutze ich einfach, dass ich von jeder Basis zu jeder Basis komme. Und bestimmte Primärideen, aber die besprechen wir jetzt nicht. Gut, das heißt, die natürliche Wirkung ist hier nicht transitiv generell, aber sie ist transitiv, wenn man den Nullvektor rauswirft. Und dann kann man sich fragen, ist es vielleicht sogar noch stärker transitiv? Also kann man zum Beispiel jedes Pärchen von Vektoren auf jedes Pärchen von Vektoren abbilden, bla bla bla. Auch mehrfache Transitivität kommen wir rein. Was für andere interessante Wirkungen gibt es? Naja. So ein Vektorraumautomorphismus bildet ja nicht nur Vektoren auf Vektoren ab, der bildet ja auch Teilräume auf Teilräume der gleichen Dimension ab. Das heißt, als nächstes gucken wir uns jetzt eindimensionale Teilräume an. GLMK auch. Auf der Menge, die nenne ich jetzt mal Omega, um das abzukürzen. Auf der Menge Omega, der eindimensionalen K-Teilräume von V. Das ist sogar eine ziemlich wichtige Wirkung. In dem Moment, wo n groß genug ist, ist das interessant, weil dann die eindimensionalen Teilräume wirklich interessante Teilräume sind. Nicht der ganze Vektor. So, was ist jetzt dadurch? Erstmal, wie definiere ich die Wirkung? Na, ich sage einfach, ein eindimensionaler Teilraum soll abgebildet werden auf den eindimensionalen Teilraum, der halt rauskommt, wenn ich einen erzeugenden Vektor nehme und den abbilde. So, das ist wohl definiert. Und jetzt ist wieder die Frage, ist es transitiv, ist es treu? Da man diesmal nicht dieses Phänomen mit dem Nullvektor hat, kann man ruhig nochmal die Frage nach Transitivität stellen. Und man kann auch nochmal die Frage nach Treu stellen. Hier habe ich jetzt nichts dazu hingeschrieben, aber ich habe es kommentiert. Wie sieht es aus? Vielleicht erstmal Transitivität. Komme ich von jedem eindimensionalen Teilraum zu jedem eindimensionalen Teilraum? Wie?
Ja, genau so wie gerade eben. Also wenn wir schon schaffen, den Vektor auf den Vektor abzubilden, dann schaffen wir es auch den Teilraum auf den Teilraum.
Genau. Ja, ich kann das sogar noch schöner machen und sagen, ich möchte quasi kanonische Vertreter haben. Ich komme von jedem kanonischen Vertreter zu jedem kanonischen Vertreter. Ja, genau. Das heißt, klar, es ist auch transitiv. Diesmal auch wirklich, denn ich kann ja, also diese Menge enthält der Erzeuger für alle eindimensionalen Teilräume. Das heißt, das folgt einfach daraus. Diese Wirkung ist transitiv. Ist sie treu? Was muss ich mich alle fragen? Wenn ich einen eindimensionalen Teilraum auf einen anderen abbilde, oder anders, nein, gibt es Elemente in der GLNK, also gibt es da Matrizen, die jeden eindimensionalen Teilraum auf sich selbst abbilden, aber die gleichzeitig nicht die Einheitsmatrix sind? So, das ist ja die Frage, die wir uns stellen müssen. Wir suchen Elemente, die nicht das neutrale Element der Gruppe sind, die aber genauso wirken, das heißt, sie machen halt nichts. Idee?
Ja, und praktisch das gerade mit der Position.
Genau. Ich kann einen eindimensionalen Teilraum ja auf sich selbst abbilden, indem ich jeden Vektor Skalarmatrix, ne? Das kann ich durch eine Matrix realisieren, die eine Diagonalmatrix ist, wo auf der Diagonale überall der gleiche Skalar steht. Das heißt, so ein Ding ist dann, wenn der Skalar nicht gerade 1 ist, nicht die Einheitsmatrix, aber es wirkt wie die triviale Abbildung auf der Menge Omega. Das heißt, im Allgemeinen ist diese Wirkung nicht treu. Und ich sage nur deshalb im Allgemeinen, weil manchmal Dinge sehr klein sind und man dann einfach nichts anderes als die Einheitsmatrix findet, was interessant ist. Und dann kann es sein, dass diese Wirkung quasi aus Versehen treu wird. Aber normalerweise, ich meine, wenn der Körper nur zwei Elemente hat, dann gibt es einfach in diesen eindimensionalen Teilräumen nicht so wahnsinnig viele spannende verschiedene Vektoren. Und dann kann eben auch, können diese Matrizen nicht viel Spannendes machen. Aber in dem Moment, wo der Körper ein bisschen größer ist und man ein paar interessante Vektoren in so einem eindimensionalen Teilraum hat, dann können eben auch solche Matrizen, die nicht die Einheitsmatrix sind, noch was Interessantes tun. Und schwupp, ist diese Wirkung nicht mehr treu. Wie macht man daraus eine treue Wirkung? Na, indem man sich den Kern anguckt und sieht, dass der genau aus diesen Diagonalmatrizen besteht, die wir gerade besprochen haben. Und dann ist die Fachgruppe eine Gruppe, die auf einmal treu wirkt auf der Menge der eindimensionalen Teilräume. Und diese Gruppe ist für uns wichtig. Die kommen später nochmal wieder, so ähnlich. Stichwort projektive Gruppe oder auch projektive spezielle Gruppe. Da haben dann die Matrizen zusätzlich noch determinante 1. Gut, bitte merken, denn diese Art von Wirkung führt zu, diese Art von Wirkung und Varianten davon führen zu mehreren unendlichen Serien von nicht-abelschen einfachen Gruppen. Und dass man die so natürlich und schnell findet, ist auch einer der Gründe, warum die schon so früh bekannt waren. Und das wird in der Vorlesung noch was wiederkommen. Ganz viel gequatscht und schon ganz viel Beispiele gesprochen, aber ich möchte noch ein bisschen mehr machen, unter anderem zum Thema Frobenius-Gruppen. Was haben wir denn dann noch so? GL, bla bla, das habe ich erzählt. Bitte einmal überlegen, wer von Ihnen Beispiele hat für Frobenius. Ja. Nochmal? Genau, ich dachte doch, ich hätte das gehört. Es war nicht laut genug. Die alternierende Gruppe auf vier Elementen, das ist eine Frobeniusgruppe. Wie macht man sich das klar? Na, wir gehen mal kurz die beiden Argumente durch. Das eine Argument ist das mit der Wirkung. Wir nehmen ab hier ja natürlich die Wirkung auf der Länge 1 bis 4. Und dann gucken wir einfach mal. 1 bis 4 hat mindestens zwei Elemente, das passt schon mal. Die Wirkung ist transitiv. Die Punktstabilisatoren sind die zyklischen Untergruppen der Ordnung 3. Die sind also nicht trivial. Aber wenn ich zwei Punkte fixieren will in der A4, dann könnte ich auf die komische Idee kommen, die beiden noch verbleibend zu vertauschen, aber das darf ich nicht bei Transposition ja nicht in der A4 liegen. Das heißt, schwupp, habe ich keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu tun. Das heißt, hier habe ich tatsächlich triviale Zeitpunktstabilisatoren. Okay, und die andere Möglichkeit ist, dass ich versuche, das zu sehen mit der Untergruppenstruktur. Das heißt, ich brauche so eine Untergruppe H, die das tut, was sie halt tun soll. Wenn man sich jetzt gemerkt hat, was ich vorhin gesagt habe, wenn man mit der Wirkung anfängt, dann bilden die Punktstabilisatoren Beispiele für so eine Untergruppe H, dann weiß man, was man hier zu tun hat. Man nimmt eine zyklische Untergruppe der Ordnung 3 und die tut's. S3 ist auch eine Frobeniusgruppe. Und die S3 liefert uns, wenn wir die Idee verallgemeinern, die da passiert, eine Serie von Frobeniusgruppen. Nämlich die Edergruppen von zweimal ungerader Ordnung. Schreibt mal so, von zweimal ungerader Ordnung. Ein bisschen überlegen, warum das so ist. Aber die Idee kommt quasi von der S3 her. Bei der S3 können wir noch mit der Wirkung argumentieren, aber spätestens, wenn man sich dann klar macht, wie man das in der S3 intern macht, dann kommt man auch auf die Idee, wie man das in allgemeinen die Edergruppen von zweimal ungerader Ordnung machen kann. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen Notation ergänzen zum Thema Frobeniusgruppen. Das brauchen wir für die Übungsaufgaben. Möchte ich das jetzt schon machen? Nee, ich mache zuerst noch ein allgemeines Beispiel. denn im Zusammenhang mit Frobenius-Gruppen hatte ich doch die Wirkung erwähnt von einer Gruppe auf der nachherigen Klasse einer Untergruppe. Und da möchte ich noch kurz ein paar Ergänzungen machen bzw. Sachen in Erinnerung rufen. Also sei A eine Untergruppe E und wir betrachten die Wirkung von E auf E mit H per Rechtsmultiplikation. Was heißt das? Für alle A aus E, das ist jetzt das wirkende Element, und H, G aus Tendenz der Nebenklasse soll HG, den Malpunkt mache ich manchmal, manchmal nicht. So, Gruppenwirkung heißt, wir schreiben das Element oben dran. Wir lassen dieses Sigma für die Wirkung weg, schreiben das Gruppenelement oben dran. Und hier ist jetzt so ein Moment, wo man das verwechseln könnte mit Konjugation. Was ich aber meine ist, deswegen steht da Wirkung per Rechtsmultiplikation, ich meine, dass man das Gruppenelement benutzt, um von rechts durch Randmultiplizieren den Repräsentanten zu verändern. Das heißt, aus dem Repräsentanten G wird der Repräsentant G mal A. Wer braucht hier oben das Sigma, damit es nicht mit Konjugation verwechselt wird? Diese Wirkung möchte ich mir jetzt noch ein bisschen genauer angucken, denn vielleicht hat man am Anfang nicht sofort ein Gefühl dafür, was da passiert. Zunächst mal werden ja alle Nebenklassen, also was rauskommt, ist wieder eine Nebenklasse, das heißt, es ist wirklich eine Wirkung auf dieser Menge. Und dann sieht man auch sofort, dass sich das ob 1 und ob 2 erfüllt sind. Und jetzt ist halt die Frage, naja, ist das transitiv, ist das treu, was ist da so gut? Transitiv. Komme ich von jeder Nebenklasse zu jeder Nebenklasse? Ja, ich muss halt ein bisschen basteln und den Repräsentanten richtig wählen, aber das liegt einfach daran, dass das eine Gruppe ist. Dass das funktioniert. Das ist wirklich nur so ein bisschen Bastelkram. Aber was ist mit Treuheit? Dafür müssen wir verstehen, wie Punktstabilisatoren aussehen. Ist also jetzt HB ein Element dieser, also eine solche Nebenklasse? Was ist dann der Punktstabilisator? Na, der Punktstabilisator besteht aus allen Elementen A aus G, die hier bei dieser Wirkung nichts tun. Das heißt, das, was rauskommt, ist wieder die ursprüngliche Nebenklasse. Der Punktstabilisator ist also die Menge aller A aus G mit der Eigenschaft H, G, A das gleiche wie H, G. Jetzt formen wir das um. Zwei Nebenklassen sind gleich, wenn der Repräsentant, also zwei Nebenklassen, die ich da so mit solchen Vertretern stehen habe, sind gleich, genau dann, wenn der eine Vertreter mal das Inverse des anderen in der Untergruppe liegt. Das heißt also, wir betrachten alle Gruppenelemente A, für die gilt, dass E mal A mal E hoch minus 1 K wird. Und das sieht aus wie Konjugation, nur falsch rum. Ich kann jetzt also G mal A mal E hoch minus 1 als H schreiben. Ich mache mal eine Untersuchungsskizze. E mal A mal E hoch minus 1 schreibe ich jetzt als H aus H. Und jetzt multipliziere ich von links mit dem Inversen von G und von rechts mit G. Und dann kommt raus, A ist das gleiche wie G hoch minus 1 mal H mal E. Das ist H konjugiert mit G und das gibt dann H hoch E. Das heißt also, dass ich diese Menge schreiben kann als H hoch E. Anders gesagt, der Punktstabilisator bei dieser Wirkung der Nebenklasse H mal G ist genau das konjugierte H hoch G. Jetzt kann ich berechnen, was der Kern der Wirkung ist. Denn der Kern besteht ja aus den Elementen, die nichts tun. Das heißt, die liegen in jedem Punktstabilisator. Ich schreibe es einfach direkt hin. Der Kern der Wirkung besteht aus den Elementen, die alles hier festlassen, jedes einzelne. Das heißt, die müssen in jedem dieser Konjugierten liegen. Das heißt, die liegen im Durchschnitt aller Konjugierten von H. Das ist ein Normalteil davon G. Wenn H eine echte Untergruppe ist, dann ist es ein echter Normalteil davon G. Und die Frage ist jetzt, ist es 1 oder ist das nicht 1? Wenn H eine Untergruppe ist, für die das 1 wird, dann ist diese Wirkung treu. Aber wenn nicht, dann nicht. Und es gibt Untergruppen, bei denen dieser Durchschnitt nicht 1 ist. Und dann hat man dementsprechend auch keine treue Wirkung in dieser Form auf der Menge der Nebenklassen. Und das muss man im Hinterkopf behalten. Gut, dann ist das jetzt klar, dass wir die Modelle in der Notation einzuführen. Eine Frobeniusgruppe und ist H eine Untergruppe von G, so wie in der Definition von Frobeniusgruppen. Das schreibe ich jetzt nochmal kurz hin. Eine solche Untergruppe, mit der man also sehen kann, dass G eine Frobeniusgruppe ist, nennt man Frobenius-Komplement. Jedes solche H mit dieser Eigenschaft darf den Namen Frobenius-Komplement tragen. Wie man sich durch Anstärken dieser Bedingungen hier klar machen kann, ist in dem Moment, wo wir ein H gefunden haben mit dieser Eigenschaft, jedes Konjugierte davon auch eine Untergruppe mit dieser Eigenschaft. Denn die Ordnung ändert sich nicht, es bleibt eine Untergruppe und diese Eigenschaft bleibt erhalten. Anders gesagt, jedes Konjugierte eines Frobenius-Komplements ist selber auch ein Frobenius-Komplement. Jetzt macht man Folgendes, und die Leute aus der Darstellungstheorie wissen, dass es ganz toll ist, denn wir haben da mühevoll gezeigt, dass das alles, was ich jetzt erzähle, so funktioniert. Wir tun Folgendes. Wir nehmen die Gruppe G. Wir schnappen uns ein Frobenius-Komplement H. Wir konjugieren es mit allen Gruppenelementen, dann kommen da halt haufenweise Konjugierte raus. All diese Elemente werfen wir in einen Topf. Dann betrachten wir das, was noch übrig ist. Irgendwo in G laufen jetzt noch Elemente rum, die in keinem Konjugierten von H liegen. Die nehmen wir uns. Die kommen in einen separaten Topf. Jetzt nehmen wir das einzelne Element der Gruppe und werfen das in den gleichen Topf und oh Wunder, was rauskommt, ist eine Untergruppe. Eigentlich geht das gar nicht, aber na, wir haben es bewiesen. Da kommt tatsächlich eine Untergruppe raus und diese Untergruppe nennt man Frobenius-Kern. Das ist sogar ein Normalteiler. Das kann man sehen an der Art, wie es gebastelt ist. Und wir haben das ganz mühevoll als Kern von irgendeiner geschickten Abbildung gebastelt, mit Hilfe von Darstellungen, Charakteren und so weiter in der Darstellungstheorie. Das heißt also, wir nehmen H und das ist G ohne die Vereinigung der Konjugierten von H. Und das Ganze dann aber wieder vereint mit der 1 heißt Frobenius-Kern. Kein Platz. Theoretischer Beweis für diese Aussage, also für die Aussage, dass das eine Untergruppe ist, bekannt. Es gibt einen Spezialfall, wo man das theoretisch machen kann. Da ist der schönste Beweis, den ich kenne, von Bender. Und wer es interessant findet, möge mich darauf ansprechen. Ich kann das irgendwann in der Vorlesung einstellen, die Hälfte ist eh improvisiert, das heißt, ich kann es natürlich andere Dinge machen. Oder man macht es irgendwie als Übungsaufgabe oder Projekt im Rahmen der Übung. Das ist schön. Schöner Beweis, wirklich nette Argumente. Okay. Eigentlich ist das ein ziemlich kanonischer Zeitpunkt, um eine Pause zu machen. Ich gucke mal in die Runde. Was für Fragen gibt es?
Zu irgendwelchen wiederholten Begriffe, zum Thema Frobeniusgruppen, wo werden noch mehr Beispiele gewünscht oder noch mehr Erklärungen zu irgendwas? Nix. Okay. Dann Vorschlag.
ich wische die Tafel, wir gönnen uns 10 Minuten oder so, Pause, von mir aus auch länger, und machen dann danach nochmal ein bisschen. Höchstens eine Dreiviertelstunde, würde ich sagen. Einwände? Länge der Pause okay? Reichen 10 Minuten? Gut, dann danke, Pause, und in 10 Minuten geht's weiter.